Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm: Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an seine Bürger des Landes, und dieser schickte ihn an einen Bürger des Landes, und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Ich dagegen hinkomme, um vor Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe gegen den Himmel und dich gesündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern.
Der Gottesdienst begann mit dem Lied "Ist da jemand" von Adel Tawil. Danke, dass ihr den Song gespielt habt, denn dieser Song ist die Grundlage unserer momentanen Predigtreihe. Ist da jemand? In dem Lied heißt es: Ist da jemand, der mein Herz versteht, der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand? Und wir haben uns jetzt Woche für Woche mit einer dieser Fragen aus dem Lied beschäftigt und heute ist die Frage dran: Ist da jemand, der mich sicher nach Hause bringt? Nach Hause. Zu Hause. Ein schöner Ort, dort, wo man sich wohlfühlt. Für mich sieht das Nachhausekommen oftmals so aus: Ich öffne die Haustüre und dann muss ich durch den Flur über ganz viele Schuhe steigen, weil nämlich alle Familienmitglieder ihre Schuhe einfach schön in den Weg werfen und liegen lassen. Kleine Nebenbemerkung: Meine Schuhe stehen ordentlich geputzt im Schuhschrank. Dann kommen oft die Kinder auf mich zugerannt, wollen mir erzählen, was sie an dem Tag alles erlebt haben. Meine Frau kommt zu mir. Nach Hause kommen, ankommen. Manchmal abends, wenn ich lange Sitzung habe, dann komme ich heim, dann ist es dunkel, dann muss ich besonders aufpassen, dass ich nicht über die Schuhe falle. Und dann gehe ich ins Wohnzimmer, lasse mich auf das Sofa plumpsen und atme erstmal tief und durch. Fühl mich wohl. Zu Hause. Ein Ort der Geborgenheit, ein Ort dort, wo man sich angenommen fühlt. Zu Hause sein bedeutet auch für mich, ein Gefühl der Freiheit zu haben. Zu Hause kann ich nämlich morgens im Schlafanzug herumgehen. Ich könnte auch ohne Hose daheim rumlaufen und keinen wird's stören. Manchmal tut man auch Dinge zu Hause, die man in der Öffentlichkeit nicht so tut. Manchmal vermeidet man gewisse Geräusche, die den Körper verlassen, in der Öffentlichkeit und macht das eher zu Hause. Zu Hause tatsächlich der Ort der Geborgenheit. Immer mal wieder, manchmal. Und manchmal eben auch nicht. Zu Hause gibt es nämlich auch die Spannungen mit dem Partner, den Stress mit den Kindern. Und manchmal ist man auch einsam daheim und hält diese unerträgliche Stille kaum aus. Und zu Hause ist auch Alltag, Routine, Gewöhnliches. Auch das kann zu Hause sein. Von seinem Zuhause flüchtete der sogenannte verlorene Sohn, wir haben es in der Geschichte, die Boas vorgelesen hat, gehört. Er, der sein Erbe vorzeitig fordert und bekommt, der dann ein wildes Leben in der Ferne führt und merkt, dass man sich Lebensfreude und Freunde fürs Leben nicht kaufen kann. Der schließlich arm, verlassen und einsam die Schweine hütet und sich dann an sein Zuhause erinnert. Und zurück zum guten Vater, der Geborgenheit dort nach Hause begibt. Diese Geschichte spricht ja von der Gottferne, von einem Menschen, der Gott, den guten Vater, verlassen hat und schließlich nach einem durchwachsenen Leben zurückkehrt, Gott wiederfindet oder vielmehr von Gott gefunden wird. Von Gott mit offenen Armen empfangen wird. In der Geschichte heißt es, so machte sich der Sohn auf den Weg zu seinem Vater, dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Jesus erzählt diese Geschichte ganz kurz und knapp, ohne Ausschmückungen. Und er erzählt auch nicht, wie lange der Sohn weg war von daheim. Aber vermutlich dauerte die Trennung einige Jahre, denn der Sohn hatte viel Geld dabei, er zog in ein fernes Land und auch eine Hungersnot kommt nicht plötzlich über Nacht. Ich glaube, es wird ein längerer Zeitraum vergangen sein, in denen der Vater sich nach seinem Sohn sehnte, sich Sorgen machte und tatsächlich Tag für Tag regelrecht Ausschau nach seinem Sohn hielt. In der Geschichte heißt es nämlich, der Vater sah ihn schon von weitem kommen. Und genauso ist Gott. Gott ist im Himmel und hält Ausschau nach uns, nach seinen geliebten Kindern. Er sorgt sich um uns, die wir fern von ihm sind. Er macht sich Gedanken und er wünscht sich, dass es uns gut geht. Er wünscht sich sogar, dass wenn wir fern von ihm sind, es uns gut geht, auch ohne ihn. Aber er hofft immer dort oben im Himmel, dass wir uns auf dem Weg hin zu ihm machen, zurückmachen, nach Hause kommen. Egal, ob es uns schlecht oder gut geht. Denn diese Geschichte erzählt Jesus nicht, um zu sagen, nur wenn es dir schlecht geht, kannst du zu Gott zurückkommen. Sondern es gibt auch Menschen, die sich ganz neu zu Gott hinmachen, gerade weil es ihnen gut geht. Und wenn wir uns dann auf den Weg zu Gott machen, dann rennt uns Gott entgegen, so wie der Vater in der Geschichte. Denn Gott möchte nicht ohne uns Menschen sein, so wie der Vater nicht ohne seinen Sohn glücklich leben kann. Und als die beiden sich in den Armen liegen, sagt der Sohn seinen auf dem ganzen Weg auswendig gelernten Satz, den er immer wieder vor sich hermurmelt als Entschuldigung. Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nach den Jahren in der Ferne, nach all dem Schlamassel, den der Sohn verursacht hatte, nach all dem Mist und Versagen, sah er sich nicht mehr als Sohn. Er wusste nicht mehr, wer er wirklich war. Er erkannte sich nicht wieder. Und Jay hat es in der letzten Woche sehr deutlich gemacht. In der damaligen Kultur war der Sohn wirklich tot. Für die Familie, tatsächlich gestorben und abgeschrieben. Denn das Versagen des Sohnes fiel nicht nur zurück auf ihn, sondern auf die ganze Familie. Es war eine unerträgliche Schande. Nicht nur für den Sohn, sondern für den Vater, für die Mutter, für den Bruder, für die ganze Familie, sogar für das ganze Dorf. Die Familienehre war beschmutzt. Wie also soll denn der Sohn seinen Vater verstehen, der ihn mit offenen Armen willkommen heißt, der ihn an sich drückt voller Liebe und Zuneigung? Wie soll er das verstehen? Und die Geschichte macht deutlich, der Sohn versteht es auch nicht. Er kann es nicht verstehen, denn es ist so unfassbar, unglaublich anders, als er es dachte und als man es damals und auch heute gewohnt ist. Es war so anders als erwartet. Und der Sohn versteht es noch nicht mal, selbst als der Vater ihm entgegenrannte, ihn küsste, ihn in die Arme schloss. Auch nach all diesen unmissverständlichen Zeichen der Liebe hat es der Sohn immer noch nicht verstanden. Konnte er es immer noch nicht glauben, war er immer noch nicht in der neuen Realität. Er ist der geliebte Sohn des Vaters angekommen. Er fühlte sich immer noch unwürdig, sein Sohn zu sein. Vielleicht reagierst du ähnlich. Gottes großartige Gnade, seine außergewöhnliche Annahme, seine grenzenlose Vergebung, seine bedingungslose Liebe, sie ist unglaublich, unfassbar und vielleicht sogar zu viel für dich. Es scheint doch eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Zumindest für dich. Und das ist verständlich und nachvollziehbar, aber lass es dir wirklich von hier vorne zusprechen, komm darüber hinweg. Komm darüber hinweg. Gott empfängt dich mit offenen Armen, ohne Wenn und Aber. Und das gilt ein für alle Mal bis in alle Ewigkeit. Ja, Gott tut das Gegenteil von dem, was wir zu verdienen glauben. Ja, keiner von uns hat seine Liebe verdient. Keiner hat die Vergebung verdient. Wir haben es nicht verdient, bedingungslos geliebt zu werden. Aber Jesus sagt, so ist es. Gott liebt dich bedingungslos. Du wirst geliebt. Der Sohn wird angenommen, bedingungslos angenommen und geliebt. Und Gott nimmt dich ebenfalls bedingungslos an und liebt dich. Interessant ist, wie wäre die Geschichte ausgegangen, wenn der Sohn die Liebe seines Vaters nicht angenommen hätte, wenn seine Scham ihn abgehalten hätte. Wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgegangen wäre, wir wissen aber, dass sie auf alle Fälle anders ausgegangen wäre. Die Scham, die ja auch manche von uns gut kennen. Und meine bescheidene Lebenserfahrung sagt mir, es gibt zwei Arten von Scham. Einmal die Scham, wenn wir an einem anderen Menschen schuldig werden. Wenn wir jemanden wütend anfahren, dann verfolgt uns die Scham und erinnert uns an das Unrecht, das wir getan haben. Wenn wir egoistisch sind, nur auf uns schauen, dann pocht mal leise und mal laut das Gewissen an. Und vielleicht reden sich manche von uns deshalb ein, dass wir doch diese Liebe Gottes nicht verdient haben. Diese Scham, diese Stimme der Scham. Und manchmal, das ist der zweite Teil der Scham, tun andere Menschen uns schlimme Dinge an. Und trotzdem bleibt Scham bei uns zurück. Wenn wir missbraucht werden, wenn andere uns nicht lieben oder nicht respektieren, bleibt Scham zurück, obwohl die anderen uns Unrecht getan haben. Wenn wir das Opfer eines Unrechts an uns sind, dann legt uns oftmals die Scham mit derselben Lüge herein. Die Scham, die uns auch flüstert, wenn wir anderen Unrecht getan haben, nämlich ich habe das doch nicht verdient. Ich habe das nicht verdient. Und vielleicht hast du dich schon mal ertappt, dass genau dieser Gedanke kam. Ich habe das doch nicht verdient, dass der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, mich liebt und mich annimmt und mich in die Arme schließt. Und genau für dich hat Jesus diese Geschichte erzählt. Für dich. Denn diese Geschichte macht deutlich, Gott empfängt dich mit offenen Armen und nimmt dich an und vergibt dir, ohne Wenn und Aber. Lass dich nicht, habe ich hier geschrieben, von den Fehlern und dem Versagen deiner Vergangenheit bestimmen. Das ist die Stimme der Scham. Du bist für Gott nicht das, was du getan oder nicht getan hast. Du bist nicht das, was dir angetan wurde. Du bist das, was Gott über dich sagt, nämlich du bist sein geliebtes Kind. Und jetzt kommt der Knallersatz, spitz die Ohren. Ja, du kannst deine Vergangenheit nicht ändern, aber Gott kann deine Zukunft ändern. Die Vergangenheit ist geschehen, du kannst sie nicht mehr ändern, aber Gott möchte deine Zukunft ändern. Und genau das wird in der Geschichte deutlich. Der Vater in seiner grenzenlosen Liebe und Vergebungsbereitschaft ist ja gar nicht mehr zu stoppen. Er macht dem Sohn keine Vorwürfe, sondern er rennt ihm entgegen und befiehlt seinen Dienern: schnell, holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Gewand, ein Ring und Sandalen. Und als Jesus diese Geschichte erzählt hat, wussten alle Zuhörer, was das bedeutet. Was das Gewand bedeutet, was der Ring bedeutet und was die Sandalen bedeuten. Denn diese Geschenke verdeutlichen, dass die Liebe und Vergebung des Vaters nicht darauf hinausläuft, dass alles beim Alten bleibt, sondern diese Geschenke sind Beweis der großartigen Liebe des Vaters gegenüber dem Sohn. Das Festgewand, das Gewand. Der Vater möchte eben nicht mehr, dass sein Sohn nach Schwein stinkt, nach Dreck stinkt und die Vergangenheit an ihm klebt, sondern er möchte diese Scham von ihm nehmen, dass der Sohn sich nicht mehr beschämen muss und die Leute nicht mehr voller Mitleid und Scham auf ihn gucken. Der Sohn soll nicht mehr mit der Vergangenheit und mit seinen Fehlern konfrontiert werden. Und somit ist das Kleid Zeichen des neuen Anfangs, den der Vater ermöglicht. Und der Siegelring, den er angesteckt bekommt, gibt dem Sohn alle Würde wieder. Nun ist er wieder vollmächtiger Vertreter des Vaters. Er ist nach außen voll und ganz hergestellt. Er kann nun wieder über das ganze Anwesen, über all den Besitz der Familie und des Vaters bestimmen und beschließen, verfügen. Und als der Sohn diesen Ring am Finger spürte, wusste er: ich werde nie mehr hungrig sein müssen. Ich werde nie mehr obdachlos sein müssen. Mir wird nie mehr irgendetwas fehlen. Denn alles, was dem Vater gehört, gehört jetzt auch wieder mir. Der Ring besiegelte sozusagen seine neue Identität. Du bist mein geliebter Sohn. Und die Schuhe waren damals ein Zeichen des Luxuses, denn nur freie Menschen trugen Schuhe. Nicht die Sklaven, nicht die Tageslöhner, nicht die Diener. Und genau so kam ja der Sohn nach Hause. Verlumpt, verdreckt, stinkend, ausgehungert und ohne Schuhe, mit dreckigen Füßen. Und jetzt zählt das nicht mehr, sondern du kriegst die Schuhe angezogen, weil du bist ein freier Mensch. Deine Vergangenheit zählt nicht, du darfst neu anfangen. Wie gesagt, das ist wichtig. Wir kennen die Geschichte, wir haben sie schon so oft gehört, aber da steckt so viel drin. Und es ist wichtig, sich deutlich zu machen: der Sohn hat das alles nicht verdient. Er hat keinen Anspruch darauf. Und alle haben auch erwartet, dass er gescholten bekommt, dass er weggestoßen wird, dass er ausgeschlossen bleibt. Aber der Vater, Kraft seines Amtes, sagt: alle Konventionen breche ich, durchbreche ich. Ich nehme alle Scham von dir, alle Vergangenheit von dir und du darfst neu anfangen. Er ist nun kein Fremder oder Versager mehr. Er ist wieder der Sohn, er gehört zur Familie, seine Würde ist hergestellt. Die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn ist wiederhergestellt. Und so endet die Geschichte ja auch, wie wir sie heute gehört haben. Da war jemand tot, jetzt ist er lebendig. Da war jemand verloren, jetzt ist er wieder gefunden. Und das schreit ja geradezu zu einer Party, und genau das passiert ja in der Geschichte. Der Vater lädt die Verwandten ein, die Freunde, das Dorf, um die Rückkehr seines Sohnes zu feiern. Mit Musik, mit Tanz, mit Lachen und mit gutem Essen. Und die Party ist wichtig, weil ich glaube, dem Sohn ist erst dort, als er auf die feiernden Menschen geschaut hat, bewusst geworden: die Liebe des Vaters ist echt. Tatsächlich, ich bin zutiefst bedingungslos geliebt. Und er verstand, dass seine Vergangenheit durch die Liebe und Vergebung seines Vaters wieder gut gemacht war. Die Geschichte darüber, wer er war, was er getan hatte und wer er jetzt ist, ist der Grund für diese Feier. Und wo hat da Scham noch ihren Platz? Du kannst deine Vergangenheit nicht ändern, aber Gott kann deine Zukunft ändern. Und Gott wünscht sich nichts sehnlicher, als dass du wie der verlorene Sohn zu ihm nach Hause kehrst, damit er dir entgegenrennen kann und dich in die Arme schließen kann. Und dann brauchst du auch nicht mehr zu sagen, nein, ich habe das nicht verdient. Ich schäme mich für das, was mir angetan wurde oder was ich anderen angetan habe. Sondern Gott umarmt dich und sagt, du bist mein geliebtes Kind, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Und du bist eingeladen, nach Hause zu kommen. Gott wird dich sicher nach Hause bringen. Genieße dieses Zuhause. Und ich habe Ingo gebeten, ob er etwas ruhige Musik spielt. Wir wollen gleich eine Stille haben. Und genießt einfach mal diese Gegenwart Gottes. Gott hat gesagt, wo wir uns in seinem Namen versammeln, da ist er da. Und öffnet wirklich mal eure Herzen und Seele und spürt die Gegenwart Gottes. Denkt dran, dass er dir nah sein möchte. Und wenn du magst, kannst du diese Musik auch genießen, um mit Gott ins Gespräch zu kommen in der Stille. Ihm danken, ihm vielleicht auch sagen, was dich beschäftigt, vielleicht auch um Vergebung bitten. Genießt wirklich diese Stille und seid euch bewusst, du bist geliebtes Kind von Gott und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass er dir entgegenrennen kann. Du darfst nach Hause kommen, so wie du bist. Du wirst sicher nach Hause kommen und du darfst bei Gott zu Hause sein. Und wenn du bei ihm bist, dann wird gefeiert. Amen.
Vielen Dank, Carsten, für deine Predigt. Es ist ein Riesenunterschied, ob du sagst, die Liebe Gottes für mein Leben zu akzeptieren, ist mein Wunderpunkt. Oder sagst du, die Liebe Gottes für mein Leben ist ein Wunder. Punkt.